Wir fahren fort mit unserer Serie über das Leben und den Dienst des Propheten Elisa. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum zweiten Buch der Könige, Kapitel 4. Das zweite Buch der Könige, Kapitel 4. Wir lesen gemeinsam die Verse 42 bis 44. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und ein Mann kam von Baal Shalisha und brachte dem Mann Gottes Erstlingsbrot, 20 Gerstenbrote und Jungkorn in seinem Beutel. Und er sagte: Gib es den Leuten, dass sie essen. Sein Diener aber sagte: Wie soll ich das 100 Mann vorsetzen? Er sagte: Gib es den Leuten, dass sie essen, denn so spricht der Herr: Man wird essen und übrig lassen. Und er setzte es ihnen vor, und sie aßen und ließen übrig nach dem Wort des Herrn. Amen. Lasst uns beten. Unser großer, herrlicher Gott, wir erscheinen demütig vor deinem Angesicht mit der Bitte, dass du jetzt zu uns sprichst, dass du dein Wort auf unser Herz anwendest, dass du wirkst, was dir gefällt, überführe uns und korrigiere uns. Aber stärke, ermutige und tröste uns auch. Alles zu unserem Wohl und zu deiner ewigen Ehre. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Dieser Abschnitt aus der Heiligen Schrift lehrt dich wunderbare Dinge, Dinge, über die du staunen kannst, wenn du sie wirklich zu Herzen nimmst. Drei Dinge wollen wir uns anschauen, die dein Leben verändern können, wenn du sie beherzigst. Und das erste Wunderbare, das wir betrachten wollen, ist: Staune über die Treue in Zeiten des Abfalls. Staune über die Treue in Zeiten des Abfalls. Ich habe es vielleicht schon einmal gesagt, aber wenn du im Winter in Bayern spazieren gehst und dir die wunderbare Schneelandschaft anschaust, wenn du Glück hast, kannst du etwas Wunderbares, Wunderschönes beobachten. Die sogenannte Schneerose oder auch Christrose genannt. Eine wunderschöne Blume, die blüht inmitten einer Schneelandschaft. Eben weil alles so drumherum so kahl und kalt und scheinbar so tot ist, bewundern wir die Schönheit dieser Rose insbesondere. Sie blüht dort inmitten dieser Schneelandschaft. In unserem Abschnitt begegnet uns ein Mann, über den wir ganz ähnlich staunen können. Noch einmal, Vers 42. Und ein Mann kam von Baal Shalisha und brachte dem Mann Gottes Erstlingsbrot, 20 Gerstenbrote und Jungkorn in seinem Beutel. Erinnert euch, wie die Situation war im Nordreich in Israel. Geistlich gesehen können wir sagen, lag auf dem Land der tiefste Winter. Geistliches Leben war beinahe ausgestorben. Warum? Israel hatte sich einst gespalten in zwei Teile, Nordreich und Südreich. Und im Südreich war Jerusalem mit dem Tempel. Und hier feierten die Priester und das Volk Gottes noch den wahren Gottesdienst. Im Nordreich sorgte man für eine Alternative. Man richtete zwei Heiligtümer auf, eins im Norden, Dan, eins im Süden in Bethel. Und was verehrte man dort? Goldene Kälber. Und man setzte Priester ein, irgendwelche, die überhaupt nicht aus dem Stamm Levi waren. Und darüber hinaus gab es noch zahlreiche Baalspriester im ganzen Land, die den Götzen Baal verehrten. Tiefster Winter überkam das Land, geistlich gesprochen. Das Nordreich war abgefallen. Es gab keinen wahren Tempelgottesdienst, keine Gott eingesetzten Priester. Jahwe wurde nicht so verehrt. Es war alles Verführung und Unglaube, falscher Gottesdienst und das alles in den Namen des Herrn. Doch was sehen wir hier in eben diesem Land? In eben diesem Land ein Mann. Ein Mann, der da steht, inmitten dieser trostlosen, kahlen, kalten Eislandschaft. Und er steht da und er blüht wie eine Christrose. Er blüht, er lebt. Erinnert euch daran, was der Herr dem Propheten Elia einst gesagt hat. Als Elia dachte, er wäre der Einzige, der noch den Herrn anbetet und ihm dient. Da sagte der Herr, ich habe mir 7000 Mann übrig gelassen, die vor Baal nicht ihre Knie gebeugt haben. Gott bewahrt inmitten des Abfalls seine Treuen, die ihre Knie nicht beugen, die all das nicht mitmachen, die widerstehen, die wie Josua einsprachen, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und so einen Mann sehen wir nun vor unseren geistlichen Augen hier, ein Mann aus Baal Shalisha. Wir wissen nicht viel über diesen Ort, aber Ausleger vermuten, dass es ein Zentrum der Baalsanbetung war. Denn der Name Baal kommt in der Ortsbeschreibung vor. Das mag durchaus ein. Aber wir wissen, das ganze Land waren Untreue. Tausende um diesen Mann herum waren im geistlichen Tod erstarrt, erfroren, ohne Leben. Aber dieser hier blüht in Pracht. Dieser Mann kannte das Wort Gottes und er wollte das Wort Gottes tun. Woran erkennen wir das? Noch einmal, Vers 42. Und ein Mann kam von Baal Shalisha und brachte den Mann Gottes Erstlingsbrot, 20 Gerstenbrote und Jungkorn in seinem Beutel. Was tat der Mann? Nun, er kannte das Gesetz Gottes. Und wir lernen, 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose, dass der Stamm Levi, einer dieser 12 Stämme Israels, vom verheißenen Land kein Gebiet bekam. Ja, dieser Stamm, der hatte einige Städte, aber keine großen Gebiete. Aber wie soll jetzt der Stamm Levi überleben, wenn sie nicht solche große Landwirtschaft haben? Viehbetrieb wie die anderen? Nun, Gott sagt es in 5. Mose Kapitel 18. Hier geht es um die Versorgung der Priester aus dem Stamme Levi. Hier heißt es, die Priester, die Leviten, der ganze Stamm Levi soll keinen Anteil noch ein Erbe mit Israel haben. Die Feueropfer des Herrn und sein Erbteil sollen sie essen. Aber ein Erbteil inmitten seiner Brüder soll er nicht haben. Der Herr ist sein Erbteil, so wie er zu ihm geredet hat. Das aber ist der Rechtsanspruch der Priester an das Volk, an die, die ein Schlachtopfer opfern. Es sei Rind oder Schaf. Man soll dem Priester die Vorderkeule geben und die Kinnbacken und den Magen. Die Erstlinge deines Getreides, deines Mostes, deines Öles und die Erstlinge von der Schuhe deiner Schafe sollst du ihm geben. Denn ihn hat der Herr dein Gott aus all deinen Stämmen erwählt, damit er dastehe, um den Dienst im Namen des Herrn zu verrichten, er und seine Söhne alle Tage. Das heißt, das Volk Gottes, wenn es erntet oder Erstlinge hat von den Tieren, dann soll es das zu dem Haus Gottes bringen. Wozu? Damit die, die in dem Tempel Gottes dienen, die auserwählten Priester, die Leviten, davon leben. Um auszudrücken, ich ehre den Herrn mit dem Ersten, nicht mit dem Letzten. Ich bringe ihn nicht erst ein Opfer, wenn meine Scheunen voll sind, sondern jetzt gleich schon zu Beginn bringe ich ihm das Beste, meine Erstlinge. Und das ist ein Glaubenserweis, es ist Gottvertrauen. Du wirst mir den Rest der Ernte schenken. Du wirst mich versorgen. Und ich will dein Werk, dein Haus unterstützen, damit deine Priester deinen Dienst tun können, um Gottesdienst zu feiern, denn du bist es wert. Dieser Mann aus Baal Shalisha, er erntet, er hatte Erstlingsfrucht eingeholt, 20 Gerstenbrote gemacht, Jungkorn in seinem Beutel. Und was macht er jetzt damit? Nun, das Wort Gottes sagt, geh zum Tempel des Herrn und gib es, um den Herrn zu ehren, den Priestern. Was soll dieser Mann denn jetzt machen? Die Priester im Dan und im Bethel, die, die den goldenen Kälbern opfern, soll er denen das Erstlingsbrot bringen? Nein, die dienen Gott nicht. Er kann es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren. Er weiß, es missfällt den Herrn, was sie tun. Er kann es nicht unterstützen. Vielleicht die Baalspriester, die sind überall zu finden. Die hat er vielleicht bei sich direkt im Ort. Nein, keinesfalls kann er das tun. Also ist da niemand. Niemand, den er das abgeben kann, was er gerne geben möchte. Also überlegt er. Also betet er. Er will dem Herrn gehorchen. Und plötzlich kommt ihm Elisa in den Sinn. Ein wahrer Mann Gottes. Jemand, der die Wahrheit predigt. Jemand, der Gott wirklich von Herzen dient. Also möchte ich ihm die Erstlingsgaben bringen. Was lernen wir hier schon? Was lernen wir bereits hier aus unserem Text? Schon mal, der Herr hat seine wahren Gläubigen, seine Christrosen an allen Orten. auch an den geistlich kältesten Gebieten. Menschen, die sein Wort zu Herzen nehmen, die nicht bereit sind, gegen ihr Gewissen zu handeln, die nicht bereit sind, Gott untreu zu werden, egal wie groß der Abfall ist, egal wie viele dem Herrn untreu sind, sie haben keinen Anteil daran, komme was wolle. Und ist das nicht erstaunlich? Und sag mir, sind wir nicht in einer ganz ähnlichen Situation? Liegt nicht der tiefste Winter über unserem Land? Und übertreibe ich, wenn ich sage, dass die Mehrheit derer, die sich Priester und Prediger und Pfarrer und Pastoren und noch schlimmer Pastorinnen nennen in unserem Land, abgefallen sind? Und dass sie dem Herrn nicht dienen? Dass sie den Herrn nicht kennen? Dass sie vorgeben, Gott zu kennen, aber durch ihre Werke verleugnen sie ihn? Ist es eine Übertreibung, wenn ich sage, dass die erschreckende Mehrheit der Kirchen und der Gemeinden abgefallen sind heutzutage? Dass das eingetreten ist, was in 2. Timotheus Kapitel 4 steht. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen, sondern sich nach ihren eigenen Begierden, sich selbst Lehre aufhäufen, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Wenn du nur deine Augen öffnest und schaust, wie es wirklich aussieht, dann weißt du, dass es wahr ist. Über unserem Land liegt der tiefste Winter. Und wie sehr muss es dich dann erstaunen und erfreuen über jede einzelne Christrose, die du siehst, die sich aus dem Schnee erhebt und blüht, wo Leben da ist. Ist es nicht erstaunlich, wenn Menschen aufwachen und Gottes Wort in unserer Zeit wieder ernst nehmen, Gottes Wort lieben und Gottes Wort tun wollen, die sich lossagen und trennen und nichts zu schaffen haben wollen mit den falschen Kirchen. Die sich trennen von diesen großen, verdorbenen Staatskirchen, die doch nichts anderes geworden sind als ein Parteitag der Grünen. Die sich lossagen von den liberalen Freikirchen, die einfach nur dem Zeitgeist folgen. Gottes Gnade ist es, wenn inmitten dieser Kälte, dieses Winters, plötzlich Menschen aufstehen, die Gott lieben und tun wollen, was er sagt. Und so staune ich über jeden einzelnen von euch, der in der Zeit, in der wir leben, Gott liebt. Und auch hier ist, um Gottes Wort zu hören. Es ist alles andere als selbstverständlich. Ich frage mich, ob du dem Herrn dafür dankst, dass das der Fall ist, dass du heute hier sitzt und sein Wort hören willst. Während alle anderen um dich herum überall abgefallen sind und keiner sich um das Wort des Herrn schert, nimmst du sein Wort zu Herzen? Nun, das sollte dich niemals zu Stolz bringen, dazu führen, dass du hochnäsig wirst. Es sollte dich dazu bringen, dass du auf dein Angesicht fällst und dem Herrn dafür dankst, dass er dir diese Gnade schenkt, dass er dich erhält in einer Zeit mitten des Abfalls. Gott hat schon immer seine Treuen bewahrt. Und selbst hier im Nordreich sehen wir, dass an verschiedenen Orten es Prophetenschulen gab, wo Gottes Wort noch in Reinheit verkündigt wurde. Und Gott sei Dank, wir haben es in unserem Land, dass es noch hier und dort Gemeinden gibt, Prediger, die tatsächlich glauben, was hier steht. Gemeinden, die tatsächlich tun wollen, was hier steht. Gott sei Dank für jede wahre Gemeinde, für einen jeden wahren Christ. Gott sei Dank für das Wunder, dass er dich herausgerettet hat aus so mancher falscher Bewegung. Und Gott sei Dank, dass er dich vielleicht sogar schon immer bewahrt hat vor solch einer falschen Bewegung und du niemals teilgenommen hast daran. Glückselig ein jeder von euch, der keinen Anteil an dem Abfall hat, der sich lossagt und sein reines Gewissen bewahrt. Manche hören uns übers Internet und schreiben uns und sagen, dass sie keine biblische Gemeinde bei sich haben. Diesen Leuten sage ich, haltet aus. seid nicht bereit, irgendwelche Kompromisse einzugehen und euch irgendeiner Versammlung anzuschließen, wo Gottes Wort mit den Füßen getreten wird. Nein, du suchst keine perfekte Gemeinde, wir wissen's. Aber du suchst doch wenigstens eine Gemeinde, die das glaubt, was hier steht. Geh keine Kompromisse ein. Such, reise, wenn es nötig ist. Zieh um, wenn es nötig ist. Gründe eine Gemeinde, wenn es nötig ist. Aber habe keinen Anteil an den bösen Werken unserer Zeit. Sondern fliehe, verlasse diese Orte des Verderbens. Wie es heißt in Offenbarung Kapitel 18. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt, damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Habt nichts zu schaffen, Kind Gottes, mit denen, die abgefallen sind, die bereit sind, Gott zu lästern, die bereit sind, sein Wort zu verdrehen, die bereit sind, ein Leben zu führen, das Gott missachtet und verachtet. Es heißt in 2. Timotheus Kapitel 2, doch der feste Grund steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, jeder, der den Namen des Herrn nennt, der halte sich fern von Ungerechtigkeit. In einem großen Haus sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne, irdene, die einen zur Ehre, die andere zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, das heißt von den Gefäßen der Unehre sich reinigt, dann wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und nützlich dem Hausherrn zu jedem guten Werk bereit. Ich will dich fragen, wie ernst du Gottes Wort nimmst. Ob du wie dieser Mann aus Baal Shalisha bist, der nicht bereit ist, Kompromisse einzugehen. Der nicht bereit ist, das Böse zu unterstützen. Wie viele Leute zum Beispiel, obwohl sich mit der evangelischen Kirche sich nicht mehr identifizieren können, sind immer noch dabei, Kirchensteuern an diesen Verein zu zahlen. Immer noch weiter unterstützen, immer noch weiter Anteil haben an den Werken des Bösen. Ich will dich fragen, wie ernst du Gottes Wort nimmst. Nein, wenn du das zu Herzen nimmst, dann wirst du dir ein Werk suchen, das du von Herzen unterstützen kannst, so wie dieser Mann es tat. Welch ein Wunder ist es, wenn der Herr dich inmitten dieser Winterlandschaft bewahrt und du blühst, du geistlich lebst und Gott die Ehre geben willst. Preis und Ehre sei Gott dafür. Es ist seine Gnade, seine Gnade. Nun zweitens, eine weitere ermutigende Sache, über die wir nur staunen können. Zweitens, staune über das Geben in den Zeiten des Mangels. Nochmal Vers 42. Und ein Mann kam von Baal Shalisha und brachte den Mann Gottes Erstlingsbrot, 20 Gerstenbrote und Jungkorn in seinem Beutel. Wisst ihr, dieser Mann hätte eigentlich verschiedene Gründe gehabt, nichts abzugeben von dem, was er hat. Nun, zunächst hätte er sich sagen können, es interessiert hier eh niemanden, ob ich irgendwas abgebe. Niemand fürchtet hier den Herrn. Keiner wird mich irgendwie darauf ansprechen. Sieht eh niemand. Spielt gar keine Rolle. Keiner fürchtet den Herrn. Nein, aber er ist kein Heuchler. Er will dem Herrn geben, egal, ob das jemand sieht oder nicht. Er hätte auch sagen können, Gott, ich würde gerne geben, aber du weißt ja selbst, es gibt hier keine wahren Priester. Du wirst also doch Verständnis dafür haben, wenn ich jetzt nichts abgebe, oder? Nein, dieser Mann, er will geben. Und wenn du Gott ehren willst und wenn du geben willst, dann wird Gott in seiner Gnade einen Weg eröffnen, dass du es tun kannst. Er erinnert sich an Elisa und er sagt, diesem Mann Gottes will ich geben. Und schaut mal, das ist kein wortwörtliches Einhalten des Gesetzes Mose. Er sollte ja den Leviten geben. Das konnte er in der Situation nicht. Aber er möchte dennoch so gehorchen, so gut es geht. Soweit es möglich ist. Und so fragt er sich, wer ist denn sonst noch ausgesondert für den Dienst des Herrn? Wer sollte nicht arbeiten müssen auf dem Feld, sondern stehen, um die Leute zu lehren, um ihnen zu dienen, um Gottes Wort zu predigen? Und er kommt auf Elisa. Er macht sich auf, er gibt Elisa. Er sucht, wo er geben kann. Manche Leute leben an einem Ort, wo sie keine Gemeinde haben, wo keine Prediger da sind, die sie unterstützen können. Und manche begehen den Fehler, dass sie dann einfach 10 Jahre oder sowas nichts geben. Weil sie sagen, wüsste ja nicht, an wen sollte ich geben? Nein, schau mal, wenn du wirklich geben möchtest, wenn du wirklich Gott gehorchen möchtest, dass du ihn ehrst durch dein Einkommen, dann wirst du einen Weg finden und du wirst das Werk des Herrn finden, wo auch immer es ist, um zu geben. Dieser Mann suchte und er fand Elisa. Und er macht sich auf dem Weg. Er nimmt die Mühen in Kauf. Er reiste, damit er geben konnte. Und achte darauf, niemand hat diesen Mann gezwungen. Es wäre niemandem aufgefallen. Es gab gar keinen Gruppenzwang. Er war umgeben von Abfall. Er tat es aus eigenem Antrieb. Wie es heißt in 2. Korinther Kapitel 9, jeder gebe, was er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Hast du das herzliche Verlangen, das Werk des Herrn zu unterstützen? Dieser Mann hatte es und er macht sich auf und er unterstützt. Nun, vielleicht sagst du aber, ja, aber ich habe ja nur wenig. Ich kann ja gar nicht viel geben. Hält dich das davon ab, zu geben? Denn bitte erinnere dich, dieser Mann, der zu Elisa kommt und die Erstlingsgabe bringt, in was für einem Land befindet er sich? Wir haben das einige Verse zuvor gelesen. Es war Hungersnot im Land. Er bringt hier einige Gerstenbrote, das waren so dünne Brotfladen, und ein Beutel voller Jungkorn. Das war nicht viel. Also entweder war er kein großer Gutsherr, er hatte nicht viel, oder es mag daran gelegen haben, dass man zu dieser Zeit überhaupt nicht viel geerntet hat. Es war Hungersnot im Land, 7 Jahre lang. Ob er nun darunter litt oder nicht, normalerweise würde man in solchen Zeiten der Hungersnot möglichst nichts abgeben. Man würde sparen, man würde das lagern, zurückhalten, speichern. Man würde es nicht austeilen, denn man weiß ja nicht, wie schlimm es vielleicht noch werden könnte. Man weiß ja nicht, was die Zeit noch mit sich bringt. Aber schaut mal, dieser Mann in der Zeit der Lebensmittelknappheit ergibt. Da ist kein einziges Argument, das ihn davon abbringt, zu geben, den Herrn zu ehren, sein Werk zu unterstützen. Und selbstverständlich wird er das in Gottvertrauen getan haben. Denn Gottes Wort sagt uns in Sprüche Kapitel 3, hör mal genau hin, Sprüche Kapitel 3 ab Vers 9, ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Wir könnten uns so viele Stellen anschauen, aber du kennst sie wahrscheinlich auch. Der Herr hat ein geistliches Gesetz aufgestellt, dass wenn man ihn gibt zu seiner Ehre, er für uns sorgen wird. Wenn du also wenig hast und gibst im Glauben, dann wird der Herr sich um dich kümmern. Wir lesen von der Gemeinde in Mazedonien, die sehr arm war. Da heißt es in 2. Korinther Kapitel 8, als der Apostel Paulus gesammelt hat für die Armen in Jerusalem, da heißt es dort, wir tun euch aber, Brüder, die Gnade Gottes kund, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Bewährung in Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als überreich erwiesen haben in dem Reichtum ihrer Aufrichtigkeit im Geben. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, ja über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit viel Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. So mit anderen Worten, die Christen in Mazedonien, die Gemeinden, sie waren arm und zwar richtig arm. Und Paulus wollte gar kein Geld von denen nehmen, als er mit seiner Sammlung kam. Sie haben ihn überredet. Mit vielen Worten überredet, schenkt uns diese Gnade, dass wir Anteil haben dürfen am Geben. Schenkt uns diese Gnade, dieses Privileg, dieses Vorrecht, dass wir Anteil haben dürfen am Geben. Wir haben nicht viel. Wir sind in tiefer Armut. Aber wir wollen geben. Wir wollen den Herrn ehren. Und wir tun es freiwillig. Aus eigenem Antrieb. Wir überreden dich dazu, dass du annimmst von uns, Paulus. Wir wollen uns beteiligen. Denn ich frage dich, ob das wirklich ein Verlangen in deinem Herzen ist. Ich frage mich, ob Gott so wirkt in deinem Herzen, dass du ihn so ehren willst, dass du gibst. Dass du gibst. Dass du ihn verherrlichen möchtest. Dass du tatsächlich ihn von dem gibst, was du hast. Als Ausdruck der Verehrung Gottes. Als Ausdruck des Glaubens, dass er dich verehren, dass er dich versorgen wird. Und als Ausdruck, dass du sein Werk unterstützen willst. Mit den Erstlingen, nicht mit den Letztlingen von dem, was du hast. Wir sehen hier einen eifrigen Geber, der es so leicht hätte unterlassen können, doch er wollte Gott ehren, komme, was wolle. Aber wisst ihr was? Unsere größte Freude ist nicht so sehr der Gedanke, dass wenn wir geben, dass der Herr uns etwas zurückgeben wird, sondern diese Zuversicht, die wir haben, dass Gott, wenn wir geben, dass er das, was wir geben, zu seiner Ehre gebrauchen wird. In einer Weise, wie wir uns das vielleicht gar nicht vorstellen können, und wir sehen es hier. Also dieser Mann macht sich auf aus Baal Shalisha, Vers 42. Und er brachte den Mann Gottes Erstlingsbrot, 20 Gerstenbrote und Jungkorn in seinem Beutel. Und er sagte, das ist Elisa, der das hier sagt, gib es den Leuten, dass sie essen. Sein Diener aber sagte, wie soll ich das 100 Mann vorsetzen? Er sagte, gib es den Leuten, dass sie essen, denn so spricht der Herr. Man wird essen und übrig lassen. Und er setzte es ihnen vor und sie aßen und ließen übrig nach dem Wort des Herrn. Meint ihr, dieser Mann aus Baal Shalisha hat das erwartet, als er kam? Als er seine paar Brote brachte und seinen Beutel voller Körner? Also da sind diese 100 hungrigen Männer in Zeiten der Hungersnot. Sie wollen satt werden. Was sollen sie anfangen mit diesen Broten? Elisa spricht plötzlich ein Wort des Herrn. Gott meldet sich zu Wort. Er spricht. Worte der Allmacht. Worte der Schöpferkraft. Diese Geringgaben nun, die er gebracht hat, dieser Mann, die sollen nicht nur ausreichen, es soll auch noch was übrig bleiben. Und wir sehen hier, das Wort des Herrn erfüllt sich. Beim Geben, denke nicht nur daran, dass du dann auch zurückempfangen wirst. Gott kann noch Größeres tun. Vertraue darauf, dass der Herr aus dem Geringen, was du gibst, etwas Großes tut. Mehr, als du dir vorstellen kannst. Und ihr Lieben, ich rede hier nicht nur von materiellen Gaben, sondern generell, wenn du etwas beizusteuern hast in dem Reiche Gottes. Vertraue darauf, dass der Herr niemals beschränkt ist durch die Menge, durch die Mittel, die du zur Verfügung zu stellen hast. Er ist überhaupt nicht abhängig von der Menge, die du gibst. Er vermag aus dem Geringsten, was du gibst, Großes zu tun. Und ich rede nicht nur bloß von Geld. Ich will euch ein Beispiel geben. Es war Winter, heftiger Winter. Winter mit starken Schneestürmen. Und eine Gemeinde versammelte sich. Nur 12 oder 15 Leute. Das Problem war, wegen diesem Schneechaos kam der Pastor nicht. Der Prediger kam nicht. Also sitzen die Leute dort. Eingeschneit. Keiner sagt was. Also steht ein Mann auf. Ein Mitglied der Gemeinde. Es wird beschrieben, er war ein sehr dünner Mann. Ein schmächtiger, ein ärmlicher Mann, ein sehr, sehr einfacher Mann, wohl ein Schuhmacher. Wirklich kein Gelehrter. Und man sagt, er war sehr, sehr einfältig und sehr simpel. Er stand auf und las einen Bibelvers vor. Die Sache ist, er konnte das noch nicht mal richtig aussprechen, was er dort liest. Er liest vor Jesaja Kapitel 45, wo es heißt, schaut auf mich und lasst euch retten, alle ihr Enden der Erde. Ein junger 15-jähriger Mann hatte aufgrund des Schneesturms, er wollte eigentlich woanders hingehen, sich in diese Kapelle verirrt. Er saß sich hin. Und dieser einfache Mann auf der Kanzel schaute diesen jungen Mann an und richtete ein paar Worte an ihn und sagte, junger Mann, Sie sehen sehr elendig aus. Sie werden immer elendig bleiben, im Leben und im Sterben, wenn Sie nicht diesem Text gehorchen. Wenn Sie nicht auf ihn schauen. Aber wenn Sie auf ihn schauen, dann werden Sie in eben jenem Moment gerettet werden. Schauen Sie auf ihn. Schauen Sie auf Christus. Schauen Sie auf ihn. Sie müssen nichts tun, als einfach nur auf ihn zu schauen. Dann werden Sie leben, junger Mann. Und diese einfachen Worte trafen das Herzen dieses jungen Mannes. Und so bekehrte sich dieser 15-jährige Mann mit dem Namen Charles Haddon Spurgeon. Am 6. Januar 1850. Was hatte dieser arme Mann, der nach vorne ging, um ein paar schwache Worte an die Gemeinde zu richten? Was hatte er schon zu bringen? Meint ihr, er kam sich gut dabei vor? So als sei das was Besonderes, was er da gerade tut? Als würden alle lauschen auf seine tiefe Weisheit und Gelehrsamkeit? Und zu Recht wird er gestammelt haben. Wer ist der schon? Er hat den Pastor erwartet und er kommt nicht. Aber er nahm das Wenige, das er hatte. Und der Herr machte etwas Gewaltiges daraus. Es gefiel dem allmächtigen Gott, in seiner Schöpferkraft das Herz eines jungen Mannes zu verwandeln, unter diesem schwachen Dienst dieses armen, ungelehrten Mannes Wiedergeburt zu schenken. Der Herr vermehrte das, was der arme Mann gebracht hat, in unfassbarer Weise. Spurgeon wurde zu einem der einflussreichsten Prediger aller Zeit. Unzählige Menschen bekehrten sich durch seinen Dienst. Man sagte, es gab nicht einen Ort in England, wo nicht einer zu finden war, der sich durch den Dienst Spurgeons bekehrt hat. Hat das dieser Mann wohl erwartet, als er aufgestanden ist? Um einfach ein Wort vorzulesen. Um der Gemeinde einfach etwas zu sagen. Hat das dieser arme Schuhmacher wohl geahnt, dass wir so viele Jahre danach in Deutschland über ihn reden werden? Hat er es wohl geahnt, was durch diese 10 Minuten, was er dort gesagt hat, so Gewaltiges entstehen wird? Oder der Mann in unserem Predigtext? Der Herr benutzte diese bescheidene Gabe, um 100 Propheten in Zeiten der Hungersnot zu versorgen. Meint ihr, dieser Mann hat das geahnt, dass wir tausende Jahre später in einem fremden, fernen Land über ihn predigen und dass dieser Mann uns zum Vorbild sein soll für gute Werke? Verstehst du? Du ahnst ja gar nicht, was der Herr mit deinen geringen Gaben, mit dem wenigen, was du meinst, beisteuern zu können, was er damit tun kann, wenn du doch nur kommst und ihn ehren willst, denn es geht nicht darum, wie viel du bringst. Denn er ist reich genug, um Großes, Gewaltiges zu tun. Dinge, die du dir nicht im entferntesten Sinne vorstellen kannst. Bist du jemand, der Gott ehren will, der freiwillig voller Freude gibt, nicht nur, weil er zurückerwartet, sondern weil du darauf vertraust, dass der Herr zu seiner Ehre dann gewaltige und große Dinge daraus tun kann. Aber nun bei all dem, ihr Lieben, lasst uns noch zu einem dritten Punkt kommen. Bei all dem, lasst uns doch staunen über den Herrn, unseren lebendigen Gott, der all das hier tut. Warum geschehen denn hier diese Wunder? Zum Beispiel dieses Wunder der Brotvermehrung. Warum geschehen dann generell so viele Wunder der Versorgung unter dem Propheten Elisa? Ich erinnere euch kurz. Elisa und die Heilung der Trinkwasserquelle in Jericho. Ein Versorgungswunder. Elisa und das Wunder der Trinkwasserversorgung in der Wüste, als sie gegen Moab auszogen. Elisa und die Versorgung der Witwe mit den Ölkrügen. Elisa und die Geburt eines Kindes bei einem unfruchtbaren Ehepaar, auch Versorgung. Elisa und die vergiftete Speise im Topf. Und nun noch Elisa und die Speisung der hungrigen Prophetenschüler. Warum so viele Wunder, die alle mit Versorgung zu tun haben? Nun, die Botschaft ist klar. Israel war abgefallen von dem lebendigen Gott. Baal hinterher, der als Fruchtbarkeitsgott verehrt wurde. Was bringt er denn für Fruchtbarkeit? Er bringt Dürre, Hunger, Durst, Tod. Die Botschaft ist klar. Tut nun Buße. Wendet euch Jahwe, dem einzig wahren lebendigen Gott, zu. Ihm gebührt alle Ehre. Dient ihm, verehrt ihn, lebt für ihn. Er ist der einzige, erstaunliche, wahre Versorger, der Helfer in aller Not. Diese Wunder haben eins im Sinn, nämlich dich zu Jahwe zu führen. Zu dem wahren Gott, ihn anzubeten und für ihn zu leben und ihm zu vertrauen in jeder Lebenslage. Dieser Gott offenbart sich dir. Er zeigt sich dir in seinem Wort. Und ich sag dir was, er offenbart sich dir noch mehr, als er sich den Prophetenjüngern damals offenbarte, als er das Brotwunder tat unter Elisa. Denn dieser lebendige Herr, er wurde Mensch. Er kam auf diese Welt. Und alle Evangelien berichten uns von den Wundern, die er tat. Jesus Christus, er ist dieser Gott und Herr. Er ist der lebendige Herrscher, der uns versorgt und der uns zu retten vermag. Von ihm heißt es in Johannes Kapitel 6, Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus, woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte, was er selber in seiner Macht tun wollte. Philippus antwortete, für 200 Denare Brot reichen nicht für sie hin, dass jeder auch nur ein wenig bekommt. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm, es ist ein kleiner Junge hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat, aber was ist das bei so vielen? Erkennt ihr die Ähnlichkeit im Text? Andreas, der sagt, was ist das bei so viel? Der Knecht von Elisa, der sagt, aber was ist das bei so viel? Jesus sagt, macht, dass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Es lagerten sich nun die Männer an Zahl etwa 5.000. Allein die Männer 5.000. Jetzt kannst du noch Frauen und Kinder zurechnen. Jesus aber nahm die Brote. Und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten, ebenso auch von den Fischen, so viele sie wollten. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkomme. Sie sammelten nun und füllten 12 Handkörbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, welche denen, die gegessen hatten, übrig blieben. Jesus ist nicht bloß ein Prophet neben vielen. Elisa tat etwas nicht selbst. Er bezeugte, wie Jahwe vor seinen Augen dieses Wunder wirkte. Jesus ist der Herr, der lebendige Gott selbst. Er wirkt dieses Wunder. Er ist der Allmächtige. Und all dies geschieht, warum? Nicht damit du Essen hast. Nicht damit du ein Wunder bestaunen kannst, sondern damit du diesen Gott und Herrn kennenlernst und ihm vertraust. Einige Menschen folgten dann Jesus und sie wollten wieder satt werden. Und sie dachten, es geht alles nur um das Wunder, einen vollen Bauch zu haben. Und Jesus wendet sich ihnen zu und er sagt zu ihnen in Johannes Kapitel 6, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Siehst du bloß die Brote? Siehst du bloß das spektakuläre Wunder? Schau, wer dahinter steht. Der, der das ewige Leben in Person ist. Du brauchst ihn. Wenn du nicht sterben, wenn du nicht ewig sterben willst, brauchst du ihn, der das Leben ist in Person. Und so frage ich dich, glaubst du an diesem lebendigen Herrn? Bist du zu ihm gekommen? Nun, woran wird man das erkennen? Daran, dass du ihm treu sein wirst, auch inmitten des Abfalls. Auch wenn alle sich von ihm abwenden, niemand mehr was von ihm wissen will, dann wirst du doch an ihm klammern. Denn wohin sonst solltest du gehen? Er allein hat Worte des Lebens. Du wirst ihm treu dienen, man wird dich finden, auch nach Jahren, wie du ihm dienst und ihm ehrst. Man wird sehen, dass du gibst, selbst wenn du nicht viel hast, weil du ihn ehren möchtest und sein Werk unterstützen möchtest. Und du wirst erleben, wie dieser lebendige Gott sich zu dir stellt. Nicht nur, wie er dich segnen wird, sondern wie er dich gebrauchen wird zum Segen. Alles zu seiner großen Ehre. Möge der Herr deiner Seele gnädig sein und dieses Wort, das du gehört hast, dass es dir zu Herzen gehe und viel Frucht bringt. Zum Lobpreis unseres großen, lebendigen Gottes, dem die Ehre sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Unser Herr, hab Dank für dein Wort, hab Dank für diese kleine Geschichte dieses namenlosen Mannes aus Baal Shalisha. Hab Dank, Herr, dass du diese kleine Geschichte auch nach fast 3000 Jahren gebrauchst, um an uns zu arbeiten, Herr. Als Lehrer, als Vorbild für uns. Herr, wir danken dir, dass du inmitten dieser geistlichen Wüste in unserem Land, inmitten dieses geistlichen Winters, dass du auch heute solche Männer und Frauen aufsprießen lässt. Wie diesen Mann damals, der inmitten von Abfall und Götzendienst treu blieb, Herr. Der sich erinnerte an deine Gebote, der dir opferte. Herr, wir preisen dich und danken dir für jeden einzelnen von uns, den du so errettet hast. Für jeden, der glaubt an dich, der lebt für dich, der dient für dich, der Opfer bringt für dich. Denn wir wissen, dass es deine Gnade ist, die so etwas bewirkt. Denn andernfalls wäre es unmöglich, in so einem Land jemanden zu finden, der glaubt und Frucht bringt. Herr, wir danken dir, dass du es vielen von uns ins Herz gelegt hast, zu geben. Herr, wir haben gehört, dass dieser Mann Wege gesucht hat, um zu geben. Dass er hingegangen ist zu den Propheten, um zu geben. Weil er nicht anders geben konnte, Herr. Wir danken dir für all die Brüder und Schwestern, die auch unserer Gemeinde geben, obwohl sie weit weg wohnen, obwohl sich vielleicht manche von ihnen noch nicht einmal hier waren. Und wir beten, dass du dafür sorgst, dass auch wir fleißig geben, Herr. Dass wir nicht meinen, es reicht, wenn wir dir so ein wenig geben, das, was übrig bleibt, sondern dass wir dir mit Freuden die Erstlinge aller Arbeit geben, Herr. Dass wir
dass wir uns ein Vorbild nehmen an dieser armen Gemeinde in Mazedonien, dass auch wir es als Gnade empfinden, wenn wir doch geben dürfen, um dein Werk zu unterstützen. Und wir vertrauen darauf, dass du unsere Gabe, und sei sie noch so klein und schwach, gebrauchen wirst zu deiner Ehre. Und dass jeder, der dir gibt, es nicht bereuen kann, Herr, dass er nicht Mangel haben wird deswegen, sondern dass du ihn segnen wirst und du ihn versorgen wirst. Herr Jesus, wir preisen dich, dass du ein treuer Versorger bist. Herr, vor allem, Herr, du segnest uns mit so vielen. In diesem Land haben wir Essen und Trinken und Wohnungen und Kleidung und wir haben alles, Herr, was das Natürliche braucht. Aber noch mehr wollen wir dich dafür preisen, dass du dich selbst gegeben hast, dass du selbst das Brot des Lebens bist, was aus dem Himmel gekommen ist, damit jeder, der dein Leib isst, der dein Blut trinkt, das ist jeder, der an dich glaubt, das ewige Leben hat, dass sie nimmer mehr hungern und nimmer mehr dürsten wird. Herr, wir flehen, dass viele noch zu dir kommen, zu diesem Brot des Lebens. Wir beten das in unserer Mitte für all die, die noch nicht errettet sind, die noch nicht glauben, für all die, die dich noch nicht haben taufen lassen. Wir beten, dass du sie zu dir ziehst, Herr. Denn an der gleichen Stelle sagst du auch, dass niemand zu dir kommen kann, es sei denn, der Vater zieht ihn und alles, was der Vater dir gibt, wird zu dir kommen und du wirst es auferwecken am letzten Tag und niemanden verlieren. Und so flehen wir, dass du noch viele ziehst, Vater, zu deinem Sohn, dass noch viele kommen mögen, um in Christus alles zu haben und das ewige Leben. Herr, hab Dank für jeden von uns, der bezeugen darf, ja, Christus ist das Brot des Lebens. Ja, mich dürstet und hungert nicht mehr. Ja, ich werde das ewige Leben haben, denn ich habe Glauben an Christus. Und jeder, der das bezeugen kann, Herr, den lass auch so leben, wie wir es gehört haben. Jeder, der gerettet ist durch deine Gnade, dem schenke Dankbarkeit, dass er für dich lebt, dass er Frucht bringt, dass er feststeht im Glauben und wenn die Welt voll Teufel wäre und wenn alle um ihn herum abfallen, dass er doch steht und nicht wankt. Dass jeder, der deine Rettung so erlebt hat, aus Dankbarkeit für dich gibt und opfert, Geld und Kraft und Zeit und alles, was er hat, im Vertrauen darauf, dass du es gebrauchen wirst und dass du Segen schenkst. Und so mache uns zu so einer Gemeinde, Herr, in dem alle dich loben und preisen für deine Gnade, für die Rettung, die du schenkst, indem du dich selbst hingegeben hast. Lass uns eine Gemeinde sein, die Frucht bringt, die ein helles Licht ist in dieser dunklen Zeit, die eine schöne Blume ist in diesem erstarrten und verfrorenen Winter, wo die Menschen an dich glauben und festhalten an dir, komme was wolle, wo sie dir dienen und dir opfern und wo wir erleben dürfen, dass dein Segen in unserer Mitte ist und dass dein Name groß ist in unserer Mitte. Und lass das nicht nur bei uns so sein, Herr, sondern sorge dafür, dass an immer mehr Orten in diesem Land diese Blume aufsprost, dass überall du Menschen hast, überall Prediger, überall Gemeinden, die Frucht bringen, die nicht teilhaben am Abfall, sondern die feststehen im Glauben zur Ehre deines Namens. Amen.